Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer.
Und ich bin Lilly Burger. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute sprechen wir über eine Jahrhundertliebe. Die Tennis-Ikonen Steffi Graf und Andre Agassi sind nun schon seit fast 25 Jahren das Traumpaar am Sporthimmel. Mit meinem Kollegen Stefan Blatt spreche ich über die Skandale, die ihre Beziehung überstanden hat und über das Geheimnis ihres großen Glücks.
Aber bevor wir uns den beiden Tennislegenden widmen, schauen wir mal diese Woche nach Miami. Denn dort fand die berühmte Art Basel statt. Werbung. Bunte Spotlight.
Ja, Babsi, du kommst gerade frisch aus Miami, denn dort warst du bei einem der Society-Promi-Events des Jahres. Wo genau warst du denn?
Wir haben es ja vorhin schon angeteasert. Ich war auf der Art Basel. Das ist wirklich so die berühmteste und größte Kunstmesse der Welt. Und klar, wie der Name schon sagt, Basel, eigentlich stammt sie auch aus der Stadt Basel. Aber seit einigen Jahren ist sie auch in mehreren Ländern vertreten. Um genau zu sein, seit 2022 in Miami. Und das ist wirklich ein gigantisches Event. Man kann sich das so vorstellen, also jetzt mal nur auf die Kunstmesse bezogen. Das sind verschiedene Galerien und eine Riesenhalle. Da ist dann Kunst ausgestellt von 286 Galerien aus 38 Ländern. Also ich glaube, man kriegt nirgendwo so viel mit wie dort, wenn man sich für Kunst interessiert. Und da sind da wirklich Gemälde für Millionen von Euro. Also zum Beispiel das teuerste Werk war ein Picasso-Gemälde für 30 Millionen Dollar. Ja, und ich hatte das Glück, von BMW eingeladen worden zu sein. Die waren nämlich auch auf der Art Basel vertreten. Die haben nämlich eine ganz besondere Kollektion oder eine Kollaboration gelauncht mit dem Designer Ronnie Fieg. Und ja, es war wirklich einmalig.
Gut, dass sich jetzt reiche Menschen für teure Kunst interessieren und dass sie die sammeln, kennt man ja. Aber warum ist die Art Basel eigentlich so beliebt bei vielen Stars? Also, weil einzigartige Kunst können sich die Promis ja auch auf anderen Wegen besorgen. Was ist da jetzt so Besonderes dran?
Ja, ich glaube, es ist so ein Get-Together der coolsten Leute. Und wie es oft bei solchen Veranstaltungen ist, die Kunst rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Mittlerweile geht es da vielmehr um die ganzen exklusiven Partys und Dinners, die so nebenher außenrum stattfinden. Also man muss sich das wirklich vorstellen, dass sämtliche Luxusmarken dort vertreten sind. Von Gucci, Pucci, BMW natürlich auch, Champagnermarken, Juweliersmarken. Alle sind da und wollen natürlich irgendwie präsent sein, wollen, dass die coolsten Leute zu ihnen kommen, machen irgendwelche Partys auf Yachten, mieten die coolsten Clubs oder Rooftops. Also es ist wirklich so ein Sehen und Gesehen werden. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass es so das neue, bisschen, sage ich jetzt mal, schickere Coachella ist, weil es sind so viele Influencer vor Ort. Alle Influencer werden von verschiedenen Marken eingeladen und posten sich da. Und ich habe das Gefühl, die laufen so ein, zwei Stunden mal kurz über die Messe, aber sonst hüpfen sie eigentlich nur von einem Event zum nächsten. Und das ist wirklich ein Ausnahmezustand. Also auch für eine kleine Distanz in Miami, wo du eigentlich nur 5 Minuten mit dem Auto brauchen würdest, brauchst du aber 35 Minuten, weil es wirklich so viel los ist und die Stadt elektrisiert.
Welche Promis hast du denn gesehen?
Also ich habe den Ex-Fußballer Michael Ballack gesehen mit seiner Freundin Sophia. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht jeder, aber Michael Ballack ist wirklich ein wirklich großer Kunstsammler. Er hat auch wirklich eine ganz, ganz tolle Sammlung zu Hause und der ist jedes Jahr da. Und der nimmt das aber wirklich ernst. Also der geht da wirklich Reihe für Reihe, schreibt sich die verschiedenen Künstler auf. Dann, was sehr lustig war, gerade wo ich auf die Messe bin, denke ich, da sitzt so ein Typ. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Schwarze Baseball-Cap, Sonnenbrille, schwarze hier Atemmaske. Und dann denke ich schon so, 5, 6 große Männer um ihn rum, das muss doch jemand sein. Und wer war's? Leonardo DiCaprio. Der ist ja auch jedes Jahr da und es ist wirklich lustig, weil er saß dann immer wie so ein kleiner König immer in den verschiedenen Galerien, hat nonstop telefoniert. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, guckt er sich überhaupt die Kunst an oder macht er währenddessen neue Hollywood-Deals? Und ich bin dann auch einmal so an ihm vorbeigelaufen. Ich hatte ihn auch angefragt für ein Foto und wollte ihn natürlich so ein bisschen fragen, wie es ihm gefällt. Aber da wurde ich direkt von seiner Entourage weggewiesen. Und einmal habe ich nur so gehört, wie er so am Telefon gesagt hat, Ja, es sind nur ein paar Million Dollars, also gar kein Problem. Also da spielen wir schon in einer anderen Liga. Und dann war ich ja an dem einen Abend auch auf diesem BMW-Event und da war zum Beispiel Caro Dauer, der Rapper Apache war unterwegs, ganz viele US-Influencer. Also es waren schon sehr viele coole Leute da.
Ja, und ich muss dich jetzt natürlich auch schon wie beim Coachella-Festival fragen, ist die Art Basel ihren Hype wert? Was sagst du?
Also aus meiner Sicht, ja, absolut. Ich würde sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass die Art Basel mir noch besser gefallen hat als das Coachella Festival, weil ich fand es so spannend, die verschiedenen Persönlichkeiten zu sehen. Du siehst auf der einen Seite super viele hippe, junge 20-Jährige, gleichzeitig siehst du aber auch 80-Jährige, wo du meinst, da steckt ganz viel Geld, ganz feine, schicke Leute. Ich fand auch so ein Pärchen ganz süß. Die waren also bestimmt über 80 und beide hatten so einen automatischen Rollstuhl oder ein automatisches Fahrgerät und sind so durch die Gänge gefahren und sind vor jedem Bild stehen geblieben und der Mann hatte so ein kleines Notizbuch dabei und hat sich so die besten Kunstwerke rausgeschrieben. Das fand ich irgendwie ganz süß und ja, dadurch, dass halt da so viel Vielfalt geboten ist von den verschiedenen Partys und Dinners, fand ich das schon einmalig.
Ja, jetzt wo du so geschwärmt hast, sehe ich mich da auf jeden Fall auch und ich glaube, ich werde da mal einen Betriebsausflug vorschlagen.
Also, ich hoffe, unsere Chefs hören zu.
Wir sprechen heute über eines der berühmtesten Traumpaare der Welt, die Tennislegenden Steffi Graf und Andre Agassi. Seit fast 25 Jahren führen sie eine perfekte Ehe. Dabei standen auch sie vor großen Belastungsproben. Das Leben im Rampenlicht war immer eine große Herausforderung und vor allem die Haftstrafe von Steffis Bruder Michael warf einen großen Schatten auf ihr Familienglück. Daher ist es höchste Zeit, dass wir mal über die beiden sprechen und dafür ist mein lieber Kollege Stefan Blatt zu Gast. Hallo lieber Stefan, wie schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, lieber Stefan, ich muss dir gleich mal verraten, wir sprechen heute über eines meiner absoluten Lieblingspaare. Sie sind beide erfolgreich, sympathisch und schwärmen bis heute füreinander. Und wenn ich mir die beiden so angucke, dann nehme ich ihnen das auch ab. Und Anfang Dezember war er ja zum Beispiel auch auf der ISPO, einer Sportmesse in München, und hat wieder erzählt, wie ihn Steffi beim Kennenlernen beeindruckt hat. Er hat nämlich gesagt: Ich dachte, ich sei ein Weltklasse-Tennisspieler, bis ich meine Frau traf. Dann erschienen mir meine Erfolge nicht mehr so Weltklasse. Nach so vielen Jahren Beziehung wirklich bemerkenswert. Was denkst du über die beiden, Stefan? Sind die auch dein Lieblingspaar?
Ja, sie gehören zu den Top 3 Lieblingspaaren, muss man ganz klar sagen, weil sie das Leben so toll meistern. Es geht ja nicht darum, in guten Zeiten zusammenzustehen, sondern auch in schlechten. Beides meistern sie und sie sind ein Team. Und das, ja, sie haben früher auf dem Platz, waren sie Einzelsportler, haben für sich selbst gekämpft und jetzt haben sie zusammengefunden. Und das ist wirklich eine der schönsten Liebesgeschichten unserer Zeit und die muss auch immer wieder gefeiert werden.
Ja, mit den beiden hat sich wirklich ein perfektes Match gefunden, um mal bei der Tennissprache zu bleiben. Und ich glaube, das Paar ist auch auf jeden Fall jedem auf der Welt ein Begriff. Aber vielleicht sollten wir auf alle Fälle trotzdem nochmal den Legendenstatus der beiden besprechen. Was hat denn Steffi zum Beispiel auf dem Tennisplatz geleistet?
Ja, Steffi hat eigentlich alles erreicht, was man in ihrer Sportart erreichen kann. Sie hat 22 Grand-Slam-Turniere gewonnen, war fast 400 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, ist eine der erfolgreichsten Spielerinnen der Geschichte. Sie hat auch den Grand-Slam gewonnen, hat bei Olympischen Spielen gewonnen, also den Golden Slam, in dem sie alle wichtigen Turniere des Jahres gewonnen hat. Also das ist schon eine beachtliche Leistung. Und als 13-Jährige bei den Jugendmeisterschaften hat sie dann 18-Jährige abgezockt und wurde dann relativ schnell Profispielerin. Und man sah, da entwickelt sich was. Und dann beginnt eigentlich auch so ein bisschen die Tragik ihres Lebens oder eine große tragische Geschichte ihres Lebens. Ihr Vater hat sie gemanagt. Ja, da werden wir sicherlich später nochmal dazu zurückkommen. Der ist ein bisschen durchgedreht. Das war nicht so gut. Aber trotzdem hat sie sich da durchgekämpft und hat sich immer auf den Sport konzentriert und hat ihren Vater machen lassen. Und das war halt einer der großen Fehler ihres Lebens. Aber mit 13 oder 15, was will man da machen? Also da wüsste man noch nicht mal, wie man ein Bankkonto öffnet oder so und hat auch ganz andere Sorgen. Deswegen, also ist es halt so passiert, aber sie ist da nachher sehr gut rausgekommen.
Jetzt hast du es so spannend angeteasert, jetzt müssen wir eigentlich gleich drauf eingehen. Also Steffi Grafs Vater hat sie groß gemacht, aber er hat dann auch für großen Ärger gesorgt. Was ist denn da passiert?
Ja, das war dann relativ früh, 1995 hat dann die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt, weil sie hatten wohl einen Tipp bekommen, dass er immer mit Plastiktüten auf Turniere geht und sich da vorher, vor den Turnieren und nach den Turnieren das Geld in bar auszahlen lässt, dort reinstopft und wo er es dann gelagert hat, weiß man nicht. Aber er hat halt ja ziemlich große Mengen Steuern hinterzogen. Er hatte auch irgendwie Konten bei dubiosen Banken und er wurde dann in Untersuchungshaft genommen. Das hat Deutschland erschüttert. Also der Vater unserer Tennisgöttin in Untersuchungshaft. Dann wurde er auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Er saß auch im Gefängnis. Aber Steffi hat das irgendwie alles weggelächelt. Man weiß, sie hat sehr drunter gelitten, aber sie hat immer auch zu ihrem Vater gestanden. Das muss man auch sagen. Sie ist ein sehr loyaler Mensch.
Und das ist eigentlich umso bemerkenswerter, weil ich glaube, da kamen auch ein paar dubiose Frauengeschichten ans Licht über den Vater, oder?
Ja, das war also in dieser Zeit, da fing ich gerade an mit dem Journalismus und der Vater hatte sich mit dem Boxpromoter Abby Tuss zusammengetan, der immer, ja sagen wir mal, sehr schöne Frauen in seiner Umgebung hatte. Da gab es dann immer wieder Gerüchte, es gab auch Gerüchte um uneheliche Kinder, es wurden die wildesten Geschichten erzählt. Also man muss wirklich sagen, jeden Morgen kam jemand in die Redaktion und hat wieder erzählt, was Papa Graf wieder angestellt hat und was er wieder gehört hat. Das meiste davon erwies sich dann als unwahr oder nicht belegbar zumindest. Also vielleicht kommt ja immer noch was raus. Aber das war schon eine sehr wilde Zeit. Und gerade die Geschichte mit den Plastiktüten, wo er das Geld reingestopft hat, also die wird sich bis heute auf jeder Weihnachtsfeier bei Boulevardjournalisten nochmal erzählt. Weißt du noch damals? Also das war eine super wilde Zeit und war jeden Tag eine Schlagzeile. Und Steffi hat es aber trotzdem geschafft. Viele Menschen werden daran zerbrochen in dem Alter. Aber das zeigte ihre unfassbare Willensstärke und auch für sich und die Menschen in ihrem Umfeld einzutreten. Und da kann man sich gar nicht vorstellen, was sie da durchgemacht hat. Aber ja, sie ist als Siegerin daraus hervorgegangen, weil sie hat ja auch null Schuld. Also ihr kann man überhaupt nichts vorwerfen. Aber es hat halt alles auf sie eingewirkt.
Ein bisschen hat sie schon verloren, denn ihr Vater musste ja zeitweise ins Gefängnis, aber sie konnte Verfahren gegen sie abwenden, gegen eine Geldauflage. Wie hoch war die denn damals?
Ja, der Steuerstrafprozess, der endete natürlich auch nicht nur mit der Haftstrafe von Peter Graf, sondern natürlich auch mit Geldzahlung. Es mussten die Steuern nachgezahlt werden und da muss ja dann immer noch was draufgezahlt werden, wenn man Steuern hinterzogen hat. Und Steffi hatte damals gab es ja noch die D-Mark, 32 Millionen D-Mark eingenommen, 54 Millionen an Sponsorenverträgen, also das andere war Preisgeld und dann noch so ein bisschen nebenbei. Also es war schon eine sehr hohe Summe, roundabout 100 Millionen D-Mark und man weiß nicht ganz genau, was Steuerstrafverfahren sind, nicht öffentlich und sind privat. Also da wird kein öffentliches Urteil gesprochen, sondern es bleibt privat. Aber damals wurde berichtet, dass dieses gesamte Vermögen, also heute rund 50 Millionen Euro, verschwunden war und an den Staat für Strafen und für Anwälte und für alles ausgegeben werden musste. Aber sie hat sich dann zurückgekämpft.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr turbulenten Jahren bei Steffi. Aber wie sah es denn bei Andre Agassi aus? Woher kommt denn sein Legendenstatus?
Der Vater von Andre Agassi stammt aus dem Iran und war ein sehr erfolgreicher Boxer. Also das Sportgehen wurde bei ihm in die Familie gelegt. Dann hat Andrew schon sehr früh mit dem Tennisspielen angefangen. Sein Talent wurde entdeckt. Er wurde von seinem Vater, der ja selbst Leistungssportler war, dann auch gefördert in der richtigen Art und Weise.
Aber in den USA, oder?
Ja, die lebten dann schon in den USA und hatten ihren Lebensmittelpunkt in Las Vegas und von dort aus, ja, hat er dann die Welt erobert. Man muss sich damals vorstellen, Tennis zu gucken war wie Wetten, das damals zu gucken. Also ganz Deutschland war von dem Fernseher, hat er in der Zeit der ganz Großen gespielt mit McEnroe, mit Connors, Boris Becker kam dann irgendwann dazu. Und das waren wirklich Straßenfeger-Matches. Und nun war er zwar kein Deutscher, aber da er in dieser Gruppe spielte und auch immer die sich Fights geliefert haben, also das war zum Herzinfarkt kriegen, was da passiert ist. Das war ja auch damals so, dass die Tennisvereine auf einmal sich gar nicht mehr vor Anmeldungen retten konnten, weil so ein Tennisboom war. Und dadurch ist er halt in das Bewusstsein der Deutschen gekommen. Am Anfang natürlich noch nicht mit Steffi Graf, weil da wusste noch keiner, dass sich daraus mal so eine Beziehung entwickeln würde. Aber er ist halt auch einer der ganz Großen, nicht so toll wie Steffi. Halt, sagt er ja auch selber. Er dachte immer, er wäre Mr. Big, aber
dann hat der Steffi,
Ist besser. Und sie war ja auch, also kann man ja ablesen an der Statistik. Aber er hat auch 60 Einzeltitel gewonnen. Er hat 8 Grand Slam Turniere gewonnen. Viermal die Australian Open, einmal Wimbledon. Also Wimbledon ist ja die absolute Krönung. French Open, also es gehört zu den Megastars. War natürlich auch einer der Großverdiener und wie Steffi olympisches Gold, da gibt es nicht so viel Geld für, aber das ist natürlich eine wahnsinnige Ehre, bei den Olympischen Spielen Gold zu gewinnen.
Und dann war die Tenniswelt zum Glück irgendwann klein genug, dass sich die zwei Ikonen treffen mussten. War es denn Liebe auf den ersten Blick?
Nein, Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Die kannten sich natürlich. Also die Turniere haben ja immer ungefähr gleichzeitig stattgefunden. Also man ist sich da über den Weg gelaufen. Aber Andrew Agassi, die Eltern werden sich erinnern, hatte ja, also heute hat er nicht mehr so viele Haare, aber damals einen super wilden Haarschnitt und war so nicht der Bad Boy, sondern der lustige Knilch unter den Tennisspielern mit seiner Fukuhila und wie der aussah. Und
oder vielleicht sogar ein Toupet.
Ja, vielleicht auch ein Toupet, das weiß man
nicht. Auf jeden Fall hat der Shift zwischen wilder Frisur und sehr wenig Haaren sehr schnell stattgefunden,
das
muss
stimmt,
man mal bemerken.
Ja. Und dann war er mit Brooke Shields zusammen. Brooke Shields war damals Megastar, also die Blaue Lagune, werden sich auch nur die Älteren dran erinnern. Das war so das absolute Traumpaar, aber das hat überhaupt nicht gematcht. Und dann war er mit Steffi Graf, hat dann doch gedacht, das könnte was sein. Und dann sind sie, hat er angefragt, ob sie nicht mehr essen gehen können. Und dann 1999, also kurz vor der Jahrtausendwende, sind sie dann ein Paar geworden. Und das sind sie bis heute. Und haben dann auch Familienplanung begonnen. Und dann ging die Liebesgeschichte quasi los.
Ich möchte auch noch zu dem Mythos hinzufügen, dass Andrew Agassi angeblich schon seit 1992 in Steffi Graf verknallt gewesen sein soll, aber es dann irgendwie nie so recht was zustande gekommen ist und man sich dann eben wieder aus den Augen verloren hat. Und umso schöner ist es ja dann, wenn man sich dann nach vielen Jahren wiederfindet. Sie sind dann ja 1999 zusammengekommen und ich glaube, auch da war es erstmal gar nicht so leicht, weil Steffi Graf war ja auch noch liiert und zwar mit dem Rennfahrer Michael Bartels. Gab es da zeitliche Überschneidungen oder?
Ja, angeblich nicht, aber es wurde natürlich gemutmaßt, weil es war so, dass sie eigentlich mit Bartels zusammen war und dann hat sie ihre Trennung bekannt gegeben und sagen wir mal, wenig später war dann der erste öffentliche Auftritt oder eigentlich schon, bevor die Trennung dann eigentlich vollzogen worden war. Also das muss so ein bisschen parallel gelaufen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie ist von einer Beziehung gleich in die nächste gesprungen. Aber scheint sich ziemlich sicher gewesen zu sein, dass das so ihre große Liebe ist. Andrew hat ja auch ziemlich um sie geworben, muss man ja auch sagen. Also dieses, er war höchstwahrscheinlich schon sehr lange in sie verliebt, hat aber dann so gedacht, war ja damals auch noch sehr jung, vielleicht muss ich mich auch noch ein bisschen ausleben und vielleicht will die so einen verrückten Typen wie mich auch gar nicht haben. Und sie hat ihn auch so ein bisschen normalisiert. Das
davor war er so ein wilder Playboy, kann man schon sagen.
Ja, Playboy, ja, er war so der Klassenclown, so ein bisschen der Thomas Müller des Tennis-Zirkels. Also hat das alles nicht so ernst genommen und dann hat er sich überlegt, also er setzt sich ja sehr für Kinder ein, betreibt eigene Schulen in Las Vegas, also hat er sich überlegt, naja, irgendwie muss das Leben doch ein bisschen mehr bieten und muss sich ein bisschen Spuren hinterlassen und da hat Steffi, die auch eine Kinderstiftung hat und ähnlich gestrickt ist, sicherlich einen großen Anteil dran gehabt, dass sie sagen, wir müssen hier nochmal nach unserer Karriere was Großartiges schaffen und das haben sie zusammen gemacht.
Und dabei war der erste ernste große Schritt die Heirat. Wann hat die stattgefunden?
Ja, das war auch wieder völlig überraschend. Sie haben schon ungefähr 2 Jahre später oder nicht mal 2 Jahre später in Las Vegas geheiratet. Ganz heimlich. Und irgendwann kommt das natürlich raus. Aber sie haben jetzt das nicht an die große Glocke gehängt. Sie haben jetzt nicht die komplette Tenniswelt eingeladen. Sie haben jetzt nicht, also heute ist ja keine Hochzeit eines Sportstars irgendwie unter 200 Leuten und dreitägiger Feier ist ja gar nicht möglich. Aber die haben gesagt, das ist unser Tag, das ist unsere Liebe. Und sie kommt ja aus Las Vegas und Steffi Graf ist dann auch nach Las Vegas gezogen. Also sie leben dort schon seit Jahren, sind dann einmal umgezogen in ein neues Haus, aber ansonsten sind die sehr bodenständig dort. Also sie wollten in der Heimat ganz alleine mit Familie, ein paar Freunden und ohne Presse heiraten.
Ja, ich habe auch mal im Bunte-Archiv geguckt. Ich habe leider keine Fotos der Hochzeit gefunden, keinen Titel mit schönen Bildern drauf. Also danke für die Erklärung. Das hat wohl alles sehr heimlich stattgefunden. Aber was mich natürlich immer noch viel mehr interessiert, ist der emotionale Aspekt. Und da ist es vor allem sehr spannend zu sehen, wie sich Steffi so vor den Augen der Öffentlichkeit verändert hat. Sie galt ja während ihrer Sportlerkarriere immer als sehr kühl und reserviert und eben wenig emotional. Und nach dieser Hochzeit mit Andrew Agassi hat man sie auf einmal so als sehr weich wahrgenommen und sehr liebevoll. Hast du das auch so in Erinnerung?
Ja, ich glaube, vor allem die Geburt ihrer beiden Kinder hat sie verändert. Also ihre Kinder sind ihr ein und alles. Ihr Sohn strebt jetzt eine Baseballkarriere an. Also er hat der Sport gegen geerbt, allerdings halt nicht im Tennis, sondern im Baseball. Ihre Tochter studiert, die sind jetzt beide aus dem Haus, aber sie besuchen sie ständig und sie sind auch ständig in Las Vegas. Also diese Familie, dieses Glück, dieses geliebt, Liebe schenken und Liebe zu geben, das hat sie verändert. Und natürlich, sie hat nicht nur Agassi ein bisschen seriöser gemacht, sondern Agassi hat sich auch ein bisschen, glücklicher, also nicht nur ein bisschen glücklicher gemacht, aber auch hat ihr gezeigt, man kann auch mal irgendwie blöde Witze machen und sowas. Also die haben beide voneinander profitiert. Also beide haben das Beste, was der andere zu bieten hatte, voneinander mitgenommen und in ihr Leben aufgenommen.
Ja, ich erinnere mich da auch an ein ganz berührendes Zitat, wie sie gesagt hat, sie ist in ihrer Rolle als Mutter viel glücklicher, als sie es je auf dem Tennisplatz war. Und ich finde, das sagt schon alles. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, der Sohn heißt ja Jaden und kam 2001 zur Welt und ein Jahr später kam die Tochter zur Welt, das war die kleine Jess. Ja, wir hören aber schon raus, Steffi ist ein absoluter Familienmensch. Jetzt gibt's aber einen Menschen, der auch mal einen Schatten auf ihr Familienidyll geworfen hat, und zwar ihr Bruder. Was war da denn los vor wenigen Jahren?
Ja, der Bruder ist erkrankt und hatte dann Wutanfälle, ist total ausgerastet und hat sich irgendwie von seinen Nachbarn bedroht gefühlt. Dann hat er das Auto der Nachbarin zerstört, hat wüste Drohungen ausgesprochen und wurde dann festgenommen. Er kam dann vor Gericht und Steffi hat dann versucht, die Vormundschaft für ihn zu übernehmen, weil sie gemerkt hat, mein Bruder kommt alleine nicht zurecht. Das fand er gar nicht witzig und hat dagegen geklagt und hat gesagt, ich brauche keine Vormundschaft. Dann hat Steffi aber wirklich ihr Riesenherz gezeigt, muss man echt sagen. Also das glaube ich, können nicht viele. Dann hat sie nicht gesagt, du willst meine Hilfe nicht, dann ziehe ich mich zurück. Sondern dann hat sie zusammen mit den Anwälten des Bruders hat eine Lösung gefunden, dass sie nicht mehr die Vormundschaft hat, sondern dass er sich behandeln lässt, dass alles friedlich gelöst wird und nicht von einem Gericht. Und sie hat ihn weiter unterstützt. Also sie hat ihm ein Hotel besorgt, wo er schlafen konnte. Sie hat ihm eine Behandlung besorgt. Sie hat ihm ein neues Haus besorgt, weil aus seinem Haus musste er aussehen, weil er durfte sich der Nachbarin dann nicht mehr nähern, weil er die er bedroht hatte. Also sie hat wirklich alles gemacht, ohne irgendwie eingeschnappt zu sein oder zu sagen, nee, du hast mich jetzt hier beleidigt. Also er hat Steffi auch dann schwer beschuldigt. Also das hat er auch in den sozialen Medien gemacht. Also er hat ihr Dinge an den Kopf geworfen, wo manche Leute die Beziehung beendet hätten. Hat sie alles nicht gemacht, sondern sie hat gesagt, du bist mein Bruder. Ich verstehe, du bist krank und ich helfe dir, egal was du machst. Und das ist wirklich, das hat sie damals auch bei ihrem Dad schon gemacht. Und das ist wahre Größe, also größer geht's nicht.
Und haben Sie jetzt ein gutes Verhältnis? Weiß man was darüber?
Ja, Sie haben ein gutes Verhältnis. Der Bruder hat wieder geheiratet, eine Witwe, und lebt mit der zusammen. Also man trifft sich regelmäßig, auch die Mutter lebt noch. Man hat nicht mehr so viel Kontakt wie früher, aber was sie macht zu den Kindern des Bruders, hat sie ein sehr gutes Verhältnis. Und die zweite Sache war, dass Andres Schwester Rita, die hat einen ähnlichen Zusammenbruch, jetzt ohne, Polizeieinsatz und sowas, also die hat sich nicht strafbar gemacht, aber die hat ihren Bruder auch wüst beschimpft und sowas und da hat sie dann auch vermittelt und hat dann auch wieder alle zusammengebracht. Also natürlich hinterlässt das Risse in der Familie und die wahrscheinlich nie zu kitten sind, aber sie versucht dann immer alle wieder mit einzubeziehen und dafür sind die auch dankbar, weil sie weiß auch, dass Rita und ihr Bruder, die haben halt beide Probleme und nimmt sie das nicht persönlich, sondern denen muss ich helfen.
Und wie war das Verhältnis von Steffi Graf zu ihrem Vater noch, bevor er gestorben ist, vor ungefähr 15 Jahren?
Ja, zu dem Vater war das Verhältnis so ein bisschen abgekühlt. Er hatte dann auch eine neue Frau.
Das Steffis Kindermädchen übrigens war früher.
Ja, da kann man dann wieder auf dieses bewegte Vorlieben. Also der liebte das halt so ein bisschen wild. Der lebt auch in Deutschland und da ist sie dann ab und zu hingefahren. Aber ihre große Bezugsperson ist ihre Mutter, die ja auch mit ihr zusammen in Las Vegas wohnt.
Wir haben jetzt schon von Steffis großem Herz gehört und auch von Andre, der ja natürlich ein bisschen seriöser mit der Ehe geworden ist. Aber was glaubst du, ist das große Geheimnis dieser perfekten Ehe? Also, dass die wirklich jeden Skandal, jeden Familienstreit überstehen, nach außen hin immer glücklich wirken?
Ja, natürlich, wenn man da jetzt ganz dahinter schauen würde, kein Paar ist immer glücklich. Aber sie haben es geschafft, dass sie nach außen hin immer füreinander einstehen. Und das ist, das zeigt ja diese Größe dieses Paares, dass wir sind ein Team und wir können jetzt selbst uns irgendwie wahnsinnig gestritten haben und ja, irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen haben. Aber wenn wir hier jetzt rausgehen und auf eine Party gehen oder sonst was, dann sind wir ein Team und dann können wir abends nach Hause kommen und das in ganz in Ruhe besprechen. Aber wir würden niemals den anderen in der Öffentlichkeit bloßstellen. Und das haben sie beide. Und das ist ihr großes Geheimnis.
Und ich glaube, was auch geholfen hat, sie haben wirklich auch einen geschickten Umgang mit den Medien gefunden. Weil immer, wenn die besonders hart an ihnen gezerrt haben, was wollten, ein Statement oder so, dann haben sie wirklich sehr wohl überlegt, dosiert, gefüttert, irgendwie ein schönes Familienbild rausgegeben oder sich dann doch mal glücklich Händchen halten bei einem Spaziergang gezeigt, sodass sie dann auch wieder so ihre Ruhe hatten und dann auch ihr privates Glück schön genießen konnten. Ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt.
Sie hatten sehr gute Medienberater. Die meisten Promis, muss man sagen, eigentlich 99% aller Promis, haben eher schlechte Medienberater oder auch schlechte Anwälte.
Zum Glück für uns.
Ja, da ist man immer wieder erstaunt, wie man das dann alles noch schlimmer machen kann, weil die Berater oder die Anwälte denken dann nur an sich selbst. Und die haben es wirklich geschafft. Ich weiß nicht, ob sie das Konzept selber ausgearbeitet haben oder ob sie da wirklich einen Berater hatten, der ja mehr als ein paar Gehirnzellen hat. Aber das haben sie wirklich ausgezeichnet gemacht, das haben sie gesteuert. Und sie haben auch gemerkt, das vergessen viele Promis, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann muss ich was tun. Dann kann ich nicht dagegen schlagen, dann kann ich nicht alle beschimpfen, dann kann ich nicht sagen, ich war es nicht, sondern dann muss ich was tun. Und das haben sie immer gemacht, auch jetzt bei ihrem Bruder haben sie es auch gemacht. Also sie haben wirklich dadurch auch den Respekt von Journalisten geerntet. Und die gehen dann auch mit ihnen anders um als mit anderen Promis. Aber sie haben sich auch ganz schön gewehrt. Also es gab auch Lügengeschichten über sie, wo sie dann gesagt haben, nee, das reicht jetzt. Aber sie haben es immer mit Vernunft und kühlen Kopf gemacht. Und das ist wirklich ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, aber das machen nicht viele Promis so. Die meisten machen da echt große Fehler.
Und was ja auch immer ein Beziehungskiller ist, ist das Thema Geld. Und darüber müssen sich beide ja nun wirklich auch keine Sorgen machen.
Nein, muss ich nicht, aber da muss man auch sagen, zum Beispiel Andrew hatte früher einen Privatjet, der wurde abgeschafft, weil man will auch nicht zu viel Geld ausgeben. Also die beiden leben, oder die ganze Familie, die lebt natürlich so wie Gott in Frankreich, aber sie übertreiben das Ganze nicht.
Das sind doch schöne Schlussworte, lieber Stefan. Und damit möchte ich mich auch ganz herzlich für deine Schilderung bedanken. Auch wenn du öfter mal Andrew anstatt Andre gesagt hast. Wir wissen auf jeden Fall, wer gemeint ist. Und damit eine schöne Adventszeit dir und bis zum nächsten Mal.
Die wünsche ich dir auch und ich freue mich aufs nächste Mal.
Werbung.
Auch der royale Jetset wird älter. Ernst August von Hannover hat nun eine neue Hüfte. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie der Welfenprinz jetzt schnell wieder fit werden könnte. Ernst August von Hannover wird am 26. Februar 71 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Fische. Und für die heißt es im Jahreshoroskop 2025, ihnen steht ein Jahr der inneren Entwicklung bevor. Bei Ernst August kann sich das also nicht nur auf die inneren Organe und Gelenke beziehen, viel wahrscheinlicher ist eine ganzheitliche Veränderung gemeint, bei der Körper und Seele im Einklang genesen. Denn zum einen ist Ernst Augusts Krankenakte lang. Wegen Problemen mit der Bauchspeicheldrüse wurde er 2005 in ein künstliches Koma versetzt. Es folgten ein Eingriff am Knie und eine Notoperation, bei der ein Geschwür entfernt wurde. Und vor 5 Jahren hatte er einen Tumor, der erfolgreich behandelt wurde. Jetzt ganz aktuell bekam er die neue Hüfte. Und in den letzten Jahren hatte er leider auch immer mit inneren Dämonen zu kämpfen. Die veranlassten ihn zum Beispiel 2020 dazu, unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss Beamte zu verletzen. Welche Planeten unterstützen Ernst August jetzt also, wieder richtig auf die Spur zu kommen? Neptun schärft bei Fischen Anfang des Jahres 2025 die Sinne. Das heißt, sie spüren in diesen Monaten besonders deutlich, wer ihnen gut tut. Eine wichtige Schlüsselfigur könnte für Ernst August sein Sohn Christian sein. Er holte seinen Papa am 5. Dezember nach der Hüft-OP aus der Klinik in Madrid ab. Außerdem entwickeln Fische im Sommer eine neue Art der Abgrenzung. Jupiter schenkt ihnen nämlich die Kraft, emotional belastende Situationen früher zu erkennen und sich rechtzeitig zurückzuziehen. Für Ernst August könnte das bedeuten, dass er sich dann mehr mit sich auseinandersetzt, anstatt im Stress bei anderen auf Attacke zu gehen. Unser kosmischer Tipp diese Woche lautet: Gewöhne dich schon früher an den Gedanken, den du im Herbst endlich akzeptieren wirst, Fischemann. Du bist innerlich wie äußerlich verletzlich. Je schneller du das begreifst, desto besser schützt du auch deine körperliche wie mentale Gesundheit. Schließlich soll die neue Hüfte der Startschuss für ein neues, gesundes Leben sein. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Ja, und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem bestimmten Promi oder Thema, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Schöne Advent. Zeit. Tschüss. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp. Wer von Königshäusern, Royals und Adeln nicht genug bekommen kann, der sollte bei Palastgeflüster reinhören. Thomas Brinkmann und Larissa Jergen sprechen jeden zweiten Freitag darüber, was sich hinter den royalen Mauern so abspielt, und ordnen die Ereignisse für euch ein. Palastgeflüster. Jeden zweiten Freitag neu.
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.